Herzlich willkommen beim Familienrat mit Katja Saalfrank,
dem Familienpodcast von Mit Vergnügen. Ich bin Katja Saalfrank, Diplompädagogin und Musiktherapeutin in eigener Praxis, Autorin und Mutter von 4 Söhnen.
Und ich bin Bob Blume, Lehrer, Bildungsinfluencer, Podcaster und Familienvater.
Wir treffen uns hier jeden Montag und beantworten eure Fragen rund um Erziehung, Beziehung und den Alltag mit Groß und Klein.
Danke fürs Einschalten und viel Spaß mit der heutigen Folge.
Hallo und herzlich willkommen zum Familienrat-Podcast mit Katja Saalfrank und Bob Blume. Hallo Bob.
Hallo Katja.
Hallo, guten Tag.
Sag mal, weißt du, wie oft du am Tag so auf dein Handy guckst?
Das kommt ein bisschen drauf an. Wenn ich viel arbeite, dann gucke ich nicht viel aufs Handy. Und es kommt auch ein bisschen drauf an, ob ich auf irgendwas warte oder im Wald bin. Im Wald gucke ich nicht so viel aufs Handy. Hm. Aber ich weiß, dass es Zeiten bei mir gab und auch immer wieder gibt, wo ich da sehr genau auch mal gucken muss, wird einem ja auch immer wieder angezeigt, wie oft man, also Bildschirmzeit, ne, wird einem da so angezeigt. Und es ist auf jeden Fall zu viel. Also ich könnte das weglegen. Ich merke das immer wieder, wenn ich verabredet bin oder wenn ich ja eben tatsächlich mit meinem Hund unterwegs bin oder auch wirklich Dinge tue, wo man das Handy nicht nutzen kann, also Sport oder sowas, ja, dann bin ich richtig raus und es tut total gut. Ja, und das sollte man viel öfter machen.
Weißt du, wie oft Leute so im Durchschnitt aufs Handy gucken? Was würdest du schätzen?
Keine Ahnung. Alle paar Minuten würde ich mal schätzen.
Ja, es ist tatsächlich, gibt es ja verschiedene Studien zu, 80 Mal so am Tag.
80 Mal am Tag. Okay, ja. Was würde das jetzt heißen in Bezug auf die zeitliche Komponente?
Okay, da fragst du jetzt echt den Falschen mathematisch.
Ich bin mathematisch auch leider unterbegabt.
Okay, das können sozusagen alle Zuhörerinnen machen. Ich ehrlich gesagt glaube ich, dass es bei mir tatsächlich auch mehr ist sogar. Also in Phasen zumindest. Ne? Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben irgendwann mal darüber gesprochen, dass ich mir richtig wieder das Lesen angewöhnen musste. Das Buchlesen. Mhm. So, ne? Weil das so... Ich sag mal, diese Serotonin-Ausschüttung, die man ja nicht nur hat, wenn man Social Media guckt, sondern wenn eine neue Mail gekommen ist oder irgendwas, eine Push-Nachricht, die meisten habe ich sowieso auch abgeschaltet. Das ist schon irre, was für ein Sog das irgendwie ausübt.
Ja, absolut. Ja, da immer wieder achtsam zu sein und in seine eigene Routine auch reinzugucken, sich zu abstrahieren, das ist immer wieder gut. Ja, ich erlebe immer wieder Menschen um mich rum, die dann sagen, ich habe jetzt mal die App weggemacht oder ich habe mal die App weggemacht, die kann ich nur noch gucken, wenn ich am Rechner bin oder gar nicht mehr, weil es einfach so eine Sogwirkung hat. Und ich glaube, das halt zu entlarven selber, ich glaube, darum geht's so ein bisschen.
Und das ist das Interessante, Katja. Deshalb habe ich dich da auch angesprochen, weil ich glaube, dass wir bei der ganzen Diskussion um Handys und Smartphone-Nutzung von Kindern und Jugendlichen die Erwachsenen oftmals ausklammern und die haben oftmals genauso große Probleme. Es gibt, das Wort kannte ich vorher auch nicht, es gibt das sogenannte Fubbing, das wird mit PH geschrieben, was letzten Endes bedeutet, Erwachsene ignorieren Kinder, weil sie auf ihr eigenes Handy gucken. Und es gab letztens eine Studie dazu, da haben Kinder gesagt, oder kam heraus, dass 40% darunter leiden. Und wenn man, also darunter leiden, dass die Erwachsenen aufs Handy gucken und sich nicht quasi um sie kümmern. Und das kann ja zum Beispiel auch schon der Effekt sein, dass man aufs Handy guckt, während man mit dem Kind redet. Denn das Signal, in dem Fall ist es ein sehr konkretes, gar nicht so subtiles, ist, irgendwie ist egal, was du gerade machst, mir ist eigentlich mein technisches Gerät gerade wichtiger. Ne?
Ja.
Und das heißt, wenn man über so Medienkonsum und so spricht oder die Frage, wie kriege ich mein Kind dazu, dass es mehr liest oder solche Fragen, dann ist das, was du gerade gesagt hast, nämlich die Reflexion der eigenen Nutzung, auch immer total wichtig. Ne?
Absolut. Und wir sind schon fast, ich schätze dich jetzt mal so, wie ich dich kenne, bei der Frage.
Du kennst mich einfach wirklich gut. In dem Fall war es aber auch nicht so schwer, ne?
Es war nicht so subtil.
Nee. Ja, bei der Frage von Baha, es ist wie immer ein fiktionaler Name. Ich muss gerade an Monrose denken, an diese Girlband.
Ah, ja,
fand ich ein Lied ganz schön. Gut, okay. Ja. Liebe Katja, lieber Bob, Ich hoffe, diese Mail wird nicht zu lang und ich kann irgendwie klar machen, worum es geht. Es geht um meinen Sohn David, 10 Jahre alt. In diesem zarten Alter hat er bereits von seinem Papa, wir leben getrennt, seit bereits knapp 8 Jahren ein Smartphone bekommen, was David in geregeltem Maße zum Spielen nutzen darf. Und wir kommunizieren mit ihm darüber, wenn er beim jeweils anderen Elternteil ist. David ist ein hochsensibles Kind, unfassbar aufmerksam und mitfühlend allen Geschöpfen gegenüber, denen er begegnet. Diese wunderbare Eigenschaft bringt es mit sich, dass er sehr verletzlich ist und bisweilen ist sein Selbstwertgefühl sehr zart und zerbrechlich. In seiner Klasse hat er nicht besonders viele gute Freunde. Seine Leistungen sind eher Mittelmaß und er fühlt sich vielen Jungs gegenüber unterlegen. Oft wird er damit gehänselt und besonders ein, in Anführungsstrichen, Freund, den er lange sehr bewundert hat, verletzt ihn immer wieder, indem er ihn herabwertet und mit seinen schwächeren Leistungen ärgert. Nun haben einige Jungs seiner Klasse, mit denen er sonst nichts oder nichts Gutes zu tun hat, eine WhatsApp-Gruppe gegründet und David soll auch in diese Gruppe. Ich habe enorme Sorgen vor dem Thema Cybermobbing. Dieses Thema ist bereits angesprochen worden und wir haben es erst einmal nicht erlaubt, dass David in diese Gruppe geht, da sie eben aus Jungs besteht, über die er ausnahmslos nichts Freundliches zu berichten hat. Wir möchten ihm einerseits gerne das Gefühl geben, dazuzugehören, aber nicht um jeden Preis. Mindestens eine erwachsene Person sollte in dieser Gruppe sein, aber es kann ja jederzeit eine weitere Gruppe aufgemacht werden, von der dann die erwachsene Person nichts weiß und dann hat man wieder überhaupt keinen Überblick, welcher Umgang dort herrscht. Was sind eure Gedanken und Impulse dazu? Sowohl eure Gedanken als Eltern, Pädagogin und Mutter und Vater und Lehrer würden mich da sehr interessieren. Vielen Dank für all eure liebevolle Arbeit für unsere wunderbaren Kinder. Liebe Grüße, Baha.
Schwierig, ja. Wo fangen wir an? Also erstmal finde ich es total schön, dass wir jetzt hier vor allen Dingen mal Gedanken äußern können und dass auch konkret gefragt wird, eben nicht nur, dass wir hier als Pädagogen, sondern auch als Mutter und auch als Vater sprechen dürfen und Lehrer. Du bist auch angesprochen. Das heißt, wir können so einen kleinen Rundumflug machen und auch mal schauen, wie sind wir da in unseren unterschiedlichen Rollen, wobei da vielleicht auch unterschiedliche Schwerpunkte sich dann nochmal rausbilden. Also erstmal kann ich, soll ich mal anfangen? Erstmal kann ich die, warte deine Antwort gar nicht ab. Erstmal kann ich die Frage sehr gut verstehen. Und das Erste, was mir irgendwie in den Sinn kam oder die erste Frage, die mir in den Sinn kam und das vielleicht auch schon ein Impuls, ist die Frage an Baha, wie sie denn mit ihrem Sohn in Kontakt ist. Weil davon hängt unter Umständen ja auch ab, es wird eine neue Gruppe eröffnet, da guckt ein Erwachsener nicht mit rein. Wie ist es überhaupt mit ihrem Sohn? Will der da überhaupt rein? Also da steht ja jetzt in der Mail, habe ich gehört, der Junge, der also David, den wir David genannt haben, soll auch mit in diese Gruppe. Was heißt das? Mhm. Will er da rein? Laden die Jungs ihn ein? Mit welchem Ziel? Also ich meine, das ist ja so ein bisschen wie, komm, wir gehen mal ums Haus, weil wir wollen dich zusammenschlagen. Ja. Und ist jetzt die Frage, soll er da mitgehen oder nicht? Weil er soll ja irgendwie eine Zugehörigkeit spüren. Also so kommt es mir so ein bisschen vor. Ja, also in eine WhatsApp-Gruppe zu gehen, wo ich mit Menschen zusammen bin, die mir nicht gut gesonnen sind, verstehe ich nicht so ganz. Und dafür müssten wir natürlich hören, ob David das auch möchte und wenn ja, warum? Also das wäre ja eigentlich die Aufgabe und dann eben mit ihm darüber zu sprechen und zu antizipieren, was würde denn da passieren? Gibt es da denn überhaupt irgendjemanden, den du magst oder der dich mag? Mhm. Und warum willst du da rein? Und dann, wenn wir wissen, es geht um Zugehörigkeit, ne, Verbindung, Zugehörigkeit, Grundbedürfnisse, zu schauen, wie kann man dieses Bedürfnis vielleicht über einen anderen Weg, über eine andere Strategie als jetzt in eine Gruppe reinzugehen, wo man schon erwartet, dass man irgendwie, weiß ich nicht, gemobbt wird oder abgewertet wird oder es zumindest keine gute Zeit hat, sich selbst erfüllen. Also welche Strategien habe ich, um mir in einer Gruppe, die ich mir auch nicht ausgesucht habe, hier sind wir wieder bei Schule, Verbindung mir zu erfüllen? Ja. Ja, das wäre so mein Hauptgedanke erstmal.
Ja. Ja, ich habe verschiedenste Gedanken. Das Erste, was ich der Baha sagen möchte, ist, dass Mobbing und eben auch Cybermobbing ein großes Problem ist, schulübergreifend. In der letzten Gym-Studie, das ist eine Jugendstudie in Bezug auf Medien, hat sich gezeigt, dass wirklich gut die Hälfte der Internetnutzerinnen und Nutzer zwischen 12 und 19 Jahren mit Beleidigungen in Kontakt gekommen sind. Und dass Cybermobbing ja, 17% der Schülerinnen und Schüler betrifft. Das heißt, das ist grundsätzlich erstmal ein Problem. Ich würde gerne ganz kurz die beiden Dinge mal nebeneinander stellen. Wenn ein Junge oder ein Mädchen jemandem mal einen Spruch drückt, dann ist das ein Problem, aber noch nicht zwangsläufig Mobbing. Mobbing ist es wirklich, wenn es wiederholt ist, wenn es systematisch ist, wenn die Ausgrenzung über eine Gruppe stattfindet.
Und wenn es im Verborgenen stattfindet.
Ja, jetzt kommt's, genau. Also, naja, Mobbing kann schon auch offen sein, aber Cybermobbing, also der große Unterschied zum sozusagen offenen, ist in der Tat dieses Verborgene und dass das Ganze eben entweder anonym stattfinden kann und dass derjenige oder diejenige, die damit konfrontiert ist, zu jeder Zeit damit konfrontiert sein kann. Also das heißt, wenn man schon die Angst oder die Befürchtung hat, da geht jemand in der Gruppe und wird dann sozusagen gemobbt, dann ist das erstmal ein gutes Alarmsignal, weil wenn jemand tatsächlich in diese Gruppe kommt und dann zum Beispiel unter Druck gesetzt wird, so jetzt geh nicht raus, ja, dann bist du ja irgendwie, wenn du jetzt rausgehst, dann wissen wir, was weiß ich, dann kann es eben sein, dass das Mobbing selber sich einfach, ja, dass das einfach noch präsenter ist, weil man halt nicht nur in der Schule damit konfrontiert ist, und das haben wir ja gehört, ja, der ist in der Schule damit konfrontiert, sondern auch wenn man nach Hause geht und ängstlich auf das Handy guckt und in diese WhatsApp-Gruppe. Das erstmal anzuerkennen ist, glaube ich, wichtig, bevor man über Strategien spricht.
Jetzt will ich noch mal ein bisschen differenzieren. Ich weiß nicht tatsächlich, weil wir, wenn wir mit den Begriffen Mobbing hier agieren, fände ich das schon noch mal wichtig, auch zu unterscheiden, weil wenn Baha das Gefühl hat, dass David in der Schule gemobbt wird, ja, dann wäre das wichtig, da hinzugehen. Ja. Und in der Definition, die ich kenne, ist Mobbing etwas, was über eine längere Zeit passiert, ja, und was tatsächlich auch passiert, so dass es andere nicht mitbekommen. Also das heißt, Mobbing, der Anfang ist immer, sich Unterstützung zu holen, damit es aufgedeckt wird, weil es oft sehr, es ist ja ein heimtückischer Angriff sozusagen, ja, auf das Selbstvertrauen, auf Lernmotivation, auf die Gesundheit, ja. Das ist so ein bisschen, finde ich, jetzt geht aus der Mail erstmal nicht hervor, sondern da finde ich jetzt in der Schule steht erstmal, dass es einen Freund gibt, den er sehr bewundert hat, der ihn immer wieder abwertet und ärgert. Ja, und ich will das nicht kleiner machen, als es ist. Und gleichzeitig ist das aber etwas, was ja auch mit dazugehört. Ich glaube, das kennen wir alle, dass wir, das heißt nicht, dass es gut ist, ja, aber es ist vielleicht, es ist nicht dieses systematische Mobben. Es ist nicht das, was zum Mobben mit dazugehört. Ja, Mobbing muss man wirklich unterbrechen. Und ich finde auch hier jetzt nochmal, weil ich ja die Beziehung auch angesprochen habe, nochmal zu gucken, wie kann sie ihren Sohn aus der Ferne sozusagen unterstützen? Ja, also wofür hat eigentlich David diesen Freund so lange bewundert? Wie passiert das, dass er immer wieder abgewertet wird? Kriegt das ein Lehrer mit, wenn er geärgert wird wegen Leistung? Also das ist auch was, ne, wenn wir solche systematischen oder wenn es solche Themen in der Klasse gibt und immer wieder Schüler und Schülerinnen andere abwerten, dann passiert es ja häufig, um sich selbst aufzuwerten. Sonst müsste man das ja nicht machen. Also man füllt quasi den Selbstwert damit, dass man den anderen abwertet. Und das ist etwas, was eben in der Gruppenführung besprochen werden muss. Das heißt, der Fisch stinkt vom Kopf her. Und wenn ich mit Mobbing in der Schule zu tun habe, ist meine erste Frage immer wieder, und wir haben ja vorhin auch über Erwachsene gesprochen, als es um Handykonsum ging, was ist mit den Erwachsenen in diesem Schulsystem? Weil ganz, ganz häufig ist es so, dass es Seminare gibt für die Schüler und Schülerinnen oder irgendwelche Workshops, ja, mit Mobbing und Anti-Aggressionstraining und so weiter. Aber der Punkt ist eigentlich, wenn man die Schüler fragt, sagen die, ja, die Lehrer mobben uns auch. Und das ist leider auch ein Teil der Wahrheit, dass man da eben auch gucken muss, wen kann man sich als Unterstützung holen? Sind die Fachkräfte in ihrer verantwortungsvollen Rolle oder übertreten die vielleicht auch Grenzen und haben auch sozusagen Schüler schon stigmatisiert, die dann auch immer wieder Grenzüberschreitungen erfahren? Ja, also das ist schon ein bisschen vielschichtigeres System. Und wenn wir jetzt nochmal zu David zurückkommen, wäre es eben gut, mit ihm darüber zu sprechen und nochmal mehr zu gucken, was erlebt er da jeden Tag, um dann eben auch weiterführend zu schauen, wie ist das jetzt in dem Cyberspace? Ja, also wie ist es virtuell? Ich finde eben das Gefährliche letztlich an Cybermobbing und an diesen ganzen virtuellen Räumen ist ja, dass man sich nicht in echt begegnet. Das heißt, auch der Hass im Netz und solche Sachen, ne, das ist ja hingeschrieben und wirkt aber, wie gesagt, vom Gegenüber. Aber es ist eben eine, wie soll ich sagen, es ist kein echter Kontakt. Also jemandem in die Augen zu gucken und wirklich in Beziehung zu sein und dann im Streit und in der Abwertung und im Mobbing, gibt es auch, ja, und ist trotzdem nochmal was anderes, ist eine ganz andere, ist sozusagen etwas, ne, wenn eine Konfrontation stattfindet oder eine Wiedergutmachung stattfindet, dann machen wir das auch nicht schriftlich und zeigen uns nicht, sondern wir stehen gegenüber, wir sagen, es tut mir leid, mach das nicht mehr, ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Und im Netz ist es eben sehr, sehr einfach und in diesen ganzen virtuellen Räumen einfach was hinzuknallen und man sieht auch die Reaktion beim anderen nicht, sondern man kann sich vor allen Dingen entladen und, Entschuldigung, einfach Scheiße in den Raum des anderen reinkippen. Und das finde ich eben das Problematische, weil der sitzt dann da und ist sozusagen beladen und muss das dann eben verarbeiten. Und das ist eben für Kinder, kann das gerade in dieser Entwicklungsphase, wo es ja um Identität und um Selbst und um Selbstwert geht, wirklich auch eine schwierige Entwicklung sein, weil die Kinder dann eben ja mit diesen ganzen Themen alleine sind. Deswegen nochmal, das Wichtigste in dieser Zeit ist tatsächlich, dass wir in einer Beziehung zu den Kindern stehen, wo wir vertrauen können, dass die Kinder, wenn sie uns brauchen, auch zu uns kommen.
Und jetzt gibt es eine kleine Pause. Hand aufs Herz. Bildschirme haben eine magische Anziehungskraft, nicht nur auf Kinder, sondern auch auf uns Erwachsene. Aber anstatt sie zu verteufeln, können wir sie doch sinnvoll nutzen, oder? Genau hier kommt Edorino ins Spiel. Als der Name Edorino fiel, haben mindestens 3 Kolleginnen aus der Produktion aufgejubelt, weil sie und ihre Kinder es wirklich gern nutzen. Edorino ist nämlich das perfekte Lernspiel für Kinder zwischen 4 und 8 Jahren. Ideal für die Vorschule und die ersten Jahre in der Schule. Mit einem ergonomischen Eingabestift für Links- und RechtshänderInnen und einer interaktiven Lern-App tauchen Kinder in spannende Lernwelten ein. Dafür gibt es süße Figuren, die verschiedene Lernprogramme freischalten, wie erstes Lesen und Schreiben, Kreativität und Malen oder sogar logisches Denken und Coding. Wow, die Vielfalt ist groß. Die Figuren hält man dann an das Tablet oder Smartphone und dann geht's schon los. Wie lange dann gespielt werden darf, könnt ihr in der App für jedes Kind einstellen. Das Ganze geht sogar auch nach dem Download offline. Spielerisch lernen, das ist doch immer die beste Art zu lernen und zwar nicht nur irgendwie. Edorino wurde gemeinsam mit Pädagoginnen und ExpertInnen entwickelt und regelmäßig mit Kindern getestet. Also, wenn ihr das ausprobieren möchtet, haben wir ein tolles Angebot für euch. Mit dem Code FAMILIENRAT, alles groß geschrieben, erhaltet ihr 10% Rabatt auf euren Einkauf. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen Dank an unseren Werbepartner Edorino für die Unterstützung dieser Folge. Und die geht jetzt auch weiter. Ja, ich wollte nur darauf hinweisen, dass es wichtig ist, was du gerade gesagt hast. Es gibt natürlich Cybermobbing-Fälle, wo diejenigen, die gemobbt werden, sich nicht zwangsläufig aus der Präsenz kennen. Also weiß ich nicht. So eine Gruppe könnte ja in einer Parallelklasse sein. Aber, und das ist das, wo ich nochmal drauf hinweisen wollte, Mobbing fängt nicht mit der WhatsApp-Gruppe an. Das heißt, was du gesagt hast, dahin zu gehen und zu sagen, handelt sich das wirklich ums Mobbing und kann man das angehen? Das ist wichtig, weil in einem Fall, wo es tatsächlich um Mobbing geht, in dieser längeren Zeit, in diesem systematischen, in diesem Unverdeckten, was wir gesagt haben, wäre eine WhatsApp-Gruppe für diejenigen, die es machen, in Anführungsstrichen nur eine Erweiterung ihrer Möglichkeiten. Das heißt, die Frage, sollte er in die WhatsApp-Gruppe gehen oder nicht? Und ehrlich gesagt, aus meiner Sicht kann ich ganz klar sagen, ja, nee. Also wenn vorher schon klar ist, was für Leute das sind, das sollte ich nicht tun, auch wenn es vielleicht unangenehm sein kann. Und auch wenn man das besprechen sollte übrigens. Übrigens auch mit Lehrkräften möglicherweise. Da gibt es eine Gruppe, da wird jemand systematisch gemobbt. Aber jedenfalls, ich will damit nur sagen, WhatsApp ist da nicht der Auslöser, sondern sozusagen die Verlängerung. Und damit ich es auf jeden Fall einmal gemacht habe, 3 Punkte, die mir wichtig sind. Nummer 1. Nicht alle Schulen wissen, dass man auch Mobbing systematisch
angehen kann. Es gibt zum Beispiel den sogenannten No-Blame-Approach, der sozusagen für die Mobber auch gesichtswahrend ist. Das ist sehr sinnvoll, wenn es sich wirklich um einen Härtefall handelt. Da kann man mit der Schule mal in Kontakt treten. Zweitens, es gibt ja tolle Seiten, zum Beispiel clicksafe.de oder schau hin, packen wir bestimmt auch in die Shownotes. Meine Lieblingsseite in Bezug auf Cybermobbing ist digitale-helden.de. Die digitalen Helden, die haben nämlich nicht nur für Lehrkräfte und für Schüler Workshops, sondern es gibt da richtig auch, ich sag mal in Anführungsstrichen, Notrufmöglichkeiten, wo man sich informieren kann, wenn, ich sag jetzt mal, das Haus gerade brennt. Und der dritte Punkt ist, es gibt ein Angebot, das heißt Law for School, Law, Englisch, LAW 4, und School, das ist eine Rechtsanwältin, die auch nochmal sehr deutlich macht, das sind Webinare, die kosten nicht viel, wo ganze Schulklassen reinkommen, die auch nochmal deutlich macht, dass das, was in solchen WhatsApp-Gruppen dann passiert, also zum Beispiel, was weiß ich, dann wird ein Kopf auf irgendein Monster gepackt oder überhaupt ein Bild geteilt, was derjenige nicht möchte, dass das Dinge sind, wo selbst Kinder unter 14 Jahren durchaus die Gerichtskosten zahlen müssen. Und zwar ab dem Zeitpunkt, wo sie dazu imstande sind. Und das ist jetzt wirklich nicht mit Kanonen auf Spatzen, sondern soll einfach zeigen, dass das Bewusstsein dafür, was du gerade gesagt hast, wie verletzend solche Arten von Mobbing sein können, dass das eben in die Breite gestreut wird, damit das nicht so gesagt wird, ja gut, da gibt's halt eine Gruppe oder so, sondern das kann für den Einzelnen wirklich schlimm sein. Und deshalb ist es wichtig, dass man solche Angebote kennt, dass die Schulen das kennen, aber die Eltern natürlich auch.
Ich möchte nochmal sagen, dass natürlich das Handy oder das Smartphone auch, wenn wir das Kindern und Jugendlichen geben, dass wir da uns wirklich bewusst drüber sind, dass wir den Kindern eine kleine Welt in die Hand geben und dass wir auch gucken müssen, mit welchem Ziel machen wir das, wann machen wir das. Ne? Es gibt jetzt ja die ersten Handyverbote an Schulen, da fielst du mir auch wieder ein. Das wird jetzt irgendwie gemacht, ich glaube Hessen sind die ersten, die das jetzt machen. Also zu gucken, wie können wir das Handy nutzen. Es geht jetzt hier auch nicht darum, die Art und Weise der Kommunikation zu verteufeln, sondern es geht wirklich darum zu gucken, wann ist etwas sinnvoll und wie kann ich eine Kommunikation sinnvoll nutzen. Und da möchte ich nochmal sagen, weil Baha gesagt hat, sie wollen gerne eine Teilhabe auch ihrem Sohn oder sie möchte ihrem Sohn da eine Teilhabe, eine Zugehörigkeit ermöglichen. Auch da immer wieder zu gucken, dass das konstruktiv ist und eher zu schauen, wofür braucht er das und wie können wir die Kinder über die Mechanismen eigentlich aufklären. Also das, was ich eingangs sagte, dieses zu bemerken, ich werde da reingesogen. Was wollte ich eigentlich? Kennst du das, dass man ans Handy geht und irgendwo leuchtet was rot und man wollte eigentlich was ganz anderes, geht aber auf diesen, weiß ich nicht, eine Nachricht, guckt sich das an und ist komplett abgelenkt. Und dann nach einer halben Stunde denkt man, was wollte ich eigentlich am Handy? Also man hat eine halbe Stunde seiner Lebenszeit vertan, weil man sich hat ablenken lassen. Und solche Mechanismen mit den Kindern zu besprechen und zu überlegen, wofür brauche ich die Kommunikation, was bedeutet das? Wie ist es, wenn ich mit jemandem, ich kenne ja auch Menschen, die schreiben irgendwie von einem Raum in den nächsten Raum WhatsApp, ja, anstatt rüber zu gehen oder von einer Wohnung in die andere Wohnung, anstatt rauszugehen, ja, so und sich wirklich zu treffen, also zu verstehen, was ist der, wann mache ich einen virtuellen Kontakt, wann kann es sinnvoll sein und wann treffe ich mich auch wirklich? Und es gehört heute mit zur Kommunikation dazu. Und es macht notwendig, dass wir mehr in eine Reflexion kommen über die Art und Weise, mit welchem Ziel tun wir das, was liegen da für Mechanismen dahinter, wie anfällig bin ich auch dafür, ja, wie anfällig bin ich für diese Form von reingezogen werden, Ablenkbarkeit, da gibt's ja ganz unterschiedliche Grundkonstellationen auch in Menschen. Also das zu reflektieren, darum geht's eigentlich und nicht, dass wir den Kindern sagen, dann darfst du und dann darfst du nicht und mit 18 haben sie dann das Gerät, weil da haben sie nämlich gar nichts gelernt.
Kurz Stichwort Lernen, es ist erwiesen, dass Handys sogar dann Ablenkungspotenzial haben, wenn sie im Sichtbereich sind und nicht an sind und es keine Push-Nachricht gibt.
Habe ich auch
bekommen. Und warum sage ich das? Weil erstens, das natürlich fürs Lernen fatal ist. Ja, weil man sich nicht auf das konzentriert, was man eigentlich macht. Und zweitens, um zu dem Fall zurückzukommen, es natürlich noch ein größeres Ablenkungspotenzial gibt, wenn man Angst hat, aber natürlich auch irgendwie so eine gewisse Spannung. Was haben die jetzt wieder geschrieben oder so? Und ich habe mit dem Medienpädagogen Clemens Beisel gesprochen. Das ist ja unglaublich, was in solchen Klassengruppen, und zwar jetzt unabhängig von Mobbing und Nicht-Mobbing, an Mitteilungen eingeht. Ja, das sind teilweise sind das tausende Nachrichten am Tag. Mhm. Ja, und das, was du sagst, diese Fähigkeit der Selbstkontrolle, die ist in der Tat, muss die eingeübt werden. Ich sag manchmal, Medienkompetenz bedeutet auch zu wissen, wann man nicht klickt. Und das erfordert eine unglaubliche Selbstbeherrschung auch. Ja.
Absolut. Und da möchte ich jetzt nochmal den Link zu den Erwachsenen machen. Du hattest das eingangs so schön gesagt und das will ich einfach auch nochmal sagen. Selbstdisziplin, Selbstkontrolle, Selbstreflexion, präsent sein und letztlich ist die Voraussetzung dafür, dass Erwachsene, weil wir reden ja jetzt hier immer noch von Kindern, aber dass das Erwachsene eine Verbindung zu sich selbst haben, um in eine Selbstdisziplin zu kommen. Wenn ich nicht mit mir selbst verbunden bin, dann kriege ich das ja gar nicht mit. Ja, und das, was du nochmal gesagt hast vorhin, ich will das nochmal unterstreichen und auch nochmal untermauern, weil es wirklich eine fatale Folge für die Verbindung zu Kindern hat, wenn wir nicht präsent sind, wenn wir in einer Gleichzeitigkeit sind, wenn wir immer wieder aufs Handy gucken. Ich sage nicht, dass mir das auch nicht, also ich meine, als die Kinder klein waren, konnte es mir nicht passieren, weil da gab es die noch nicht. Aber ich sehe das immer wieder und ich spreche auch mit Eltern darüber und ich erlebe zum Glück auch Eltern, die da sehr selbstreflektiert sind, wenn ich darauf hinweise. Ja, wenn wir über den Medienkonsum der Kinder sprechen, Handynutzung und so weiter und ich dann frage, wie machst du es denn? Ja, und dann auf einmal deutlich wird, oh, ich habe ja eigentlich ständig das Handy in der Hand. Ja, was machst du am Nachmittag? Ja, die Kinder streiten sich immer. Ja, was machst du denn? Oder auch das Extrembeispiel, was du jetzt gerade vorhin gesagt hast, ne, im Gespräch mit den Kindern, in Verbindung mit den Kindern, die Präsenz rausnehmen oder teilen mit einem Bildschirm, das hat fatale Folgen. Es hat nämlich tatsächlich die Folge, dass die Kinder über einen längeren Zeitraum dann verstehen, ich bin nicht wichtig und wertvoll. Ich bin es nicht wert, dass man mit mir in Verbindung ist. Ja, und dann entsteht jeder, der das schon mal erlebt hat, auch auf einer Erwachsenenebene, ne, an einem Tisch oder so, wenn es nicht angesprochen wird, sondern ständig vorkommt, entsteht eine große Einsamkeit. Und das fühlt sich ganz komisch an, so ein bisschen wie gegaslightet, weil der andere ist ja da. Aber er ist nicht in Verbindung mit mir. Ja, und das ist sehr widersprüchlich. Das ist so ein Double-Bind-Gefühl irgendwie. Und Kinder können das noch nicht einordnen. Deswegen wirklich an der Stelle, wenn wir hier über Kinder sprechen, auch nochmal, dass wir uns als Erwachsene wirklich nochmal fragen, müssen wir das Handy mitnehmen? Gucken wir da drauf? Und dass wir wirklich, ich habe mit einer Mutter jetzt neulich, es war sehr berührend auch, darüber gesprochen, die einen 2,5-jährigen Sohn hat und da sehr selbstkritisch auch war. Und dann haben wir die Beratung stand dann unter dem Leitsatz, eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen zu tun. Eben nicht mehr alles gleichzeitig etwas eingießen, aufs Handy gucken und gleichzeitig noch einen anderen Satz formulieren. Das sind einfach viel zu viele Sachen auf einmal. Eins nach dem anderen. Und ich finde, wenn man so eins nach dem anderen irgendwie sagt, dann kehrt auch so Ruhe ein. Irgendwie in den eigenen Körper, eins nach dem anderen zu tun und sich die Zeit zu nehmen.
Ich würde gerne eine Sache noch ansprechen und zwar, ich habe glaube ich gerade einfach in so einem Nebensatz gesagt, dass ich eigentlich gut finde, dass die beiden entschieden haben, dass das Kind nicht in diese WhatsApp-Gruppe kommt. Was mir gerade auch noch gekommen ist, weiß nicht, wie du das beurteilst, ich persönlich würde in so einer Sorge vielleicht auch die betreffenden Eltern wertschätzend, fragend, neugierig kontaktieren. Also auf keinen Fall im Sinne von, also ich habe gehört, ihr Sohn hat da mit anderen Leuten hier eine Gruppe gemacht und ich verbitte mir das, sondern zu sagen, wissen Sie, Frau Müller, ich melde mich, weil ich habe hier eine Sorge. Ich habe hier eine Sorge, ich habe gehört, da gibt es so eine Gruppe und ich bin mir nicht sicher, ob die sich überhaupt mögen. Haben Sie das mitgekriegt? Wie beurteilen Sie das? Auch um ja, eben, ne, als Ich-Botschaft die eigene Sorge zu äußern, aber eben die mit ins Boot zu nehmen, weil die das ja auch vielleicht gar nicht wissen, um die Kinder in dem Fall sich nicht so komplett abkoppeln zu lassen. Und ich erwarte jetzt nicht, also nochmal, es soll nicht darum gehen zu sagen, sie haben, jetzt kontrollieren sie das und so geht's. Aber sozusagen in ein gemeinsames Gespräch zu kommen, diese Sorge vielleicht zu teilen und darüber zu sprechen, fände ich ganz am Schluss jetzt keine ganz schlechte Idee. Was meinst du?
Also wir haben ja über Mobbing gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass Abwertungen und Ärgereien und so weiter stattfinden. Ich würde, glaube ich, mit dem 10-Jährigen sprechen und fragen, ob das, wenn ich das machen wollen würde, ob das er das für eine gute Idee hält.
Ja, auf jeden Fall. Ja,
also das, ich würde das auf gar keinen Fall, weil die Kinder sind keine 3 mehr und er geht am nächsten Tag in die Schule und wenn jetzt tatsächlich, egal wie du die Eltern ansprichst, die Eltern vielleicht tatsächlich nichts davon wissen und dann auch noch eine Sorge geäußert wird, weil dann könnte das unangenehm werden für David. Also insofern finde ich, wir wissen zu wenig darüber, aber es kann natürlich ein guter Hinweis sein, zu sagen, Ziel könnte auch eben sein, dass, es war ja auch die Frage, ist da ein Erwachsener mit dann in der Gruppe drin, wobei ich das auch ein bisschen schräg finde. Also auch das haben wir haben das noch nicht angesprochen, aber auch Kinder brauchen ja heute Räume für sich, ja. Und ich verstehe sozusagen den Ansatz, dass da ein Erwachsener mit dabei sein soll, aber wie soll das denn aussehen? Also das ist ja auch eigentlich etwas, was wir nicht mit, wir gehen ja auch nicht mit den Kindern auf den Fußballplatz und gucken, wie die da dann zusammen spielen. Also natürlich, wenn sie jetzt ein Spiel haben, aber wenn die sich treffen und unterwegs sind, da hängen wir ja Erwachsenen auch nicht mit ab, ja. Also das nur noch mal am Rande. Aber ich weiß es nicht. Ich glaube, Baha kommt nicht drum herum, sich die Fragen nochmal zu stellen, mit welchem Ziel und vor allen Dingen, weil es klingt ja für mich so, als ob sie eine gute Verbindung zu ihrem Sohn hat, eben mit ihm auch in Kontakt zu gehen und dann mit ihm gemeinsam zu überlegen, mit welchem Ziel auch vielleicht die Sorge mit ihm eher zu teilen und dann zu gucken, wie kann man denn einen Rahmen schaffen und vielleicht ist dann da auch eine Kontaktaufnahme, was wäre, wenn ich Kontakt aufnehmen würde zu der Mutter von. So, und dann kriegt man schon ein ganz gutes Stimmungsbarometer, wie das Kind es findet. Also das würde ich nicht ohne die Zustimmung oder vielleicht auch, kann man es ja auch gemeinsam treffen. Ja, weiß ich jetzt nicht, wie die Beziehung da ist. Ja, es bleibt ein weites Feld. Also wir haben über Mobbing gesprochen, wir haben über Handynutzung insgesamt gesprochen, wir haben über Kommunikation gesprochen, über Verbindung zu sich selbst. Und über die Frage, wie präsent kann ich in der Verbindung zu jemand anderem sein, wenn ich das Handy in der Hand habe? Und welche Botschaften sendet das? Also es sind immer wieder spannende Fragen. Und ich glaube, das Wichtigste, wie du es gesagt hast, ist, dass wir da in der kritischen Selbstreflexion sind und immer wieder justieren und auch immer wieder, wir können das schon entscheiden, Kinder können das noch nicht entscheiden, immer wieder entscheiden, was wollen wir? Wer wollen wir sein? Wollen wir der sein, der immer aufs Handy guckt und sozusagen da versinkt? Oder wollen wir jemand sein, der im Leben steht und der auch mal das Handy nutzt?
Vielen Dank, liebe Katja. Ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen ganz wunderbaren Tag und wir hören uns hoffentlich nächste Woche.
Gleichfalls. Viel Sonne für euch. Ciao, ciao.
Das war's für heute mit dem Familienrat mit Katja Saalfrank. Vielen Dank fürs Zuhören.
Neue Folgen gibt es jeden Montag überall dort, wo es Podcasts gibt.
Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr den Familienrat mit Katja Saalfrank abonniert, weiterempfehlt oder Bewertungen und Kommentare hinterlasst. Wenn ihr auch eine Frage habt, dann schickt sie uns gerne an familienrat@mitvergnuegen.com.
Und nicht vergessen, es gibt keine schwierigen Kinder, sondern nur schwierige Situationen. Und unser Ziel ist es, dass ihr mit denen nicht alleine bleibt, sondern dass ihr eure Fragen stellt und in Austausch geht. Wir freuen uns sehr auf euch.
Der Familienrat mit Katja Saalfrank ist ein Podcast von Mit Vergnügen. Produktion und Redaktion Amelie Kern. Schnitt und Mix Falk Andreas. Ja.